Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Teekanne. Entdecke die inspirierende Welt des Tees oder lass sie zu dir kommen. Teekanne hat ein Teesortiment für die Gastronomie erschaffen, das zu 100% bio und 100% nachhaltig verpackt ist. Mit frischem Design perfekt für moderne Hotels. Teekanne hebt sich aber nicht nur mit leckeren Gastrosortimenten vom Wettbewerb ab, sondern vor allem mit immer neuen Ideen rund um Tee und dessen Präsentation. Die neueste Idee 2024 geht Teekanne auf Tea Inspiration Tour durch Deutschland. Und zwar nicht nur zu den großen Messen und Veranstaltungen, sondern mit etwas Glück auch zu dir. Wie? Teekanne verlost 3 exklusive Tourstops. Wenn du einen davon gewinnst, kannst du deine Gäste bei dir im Haus, bei deinem Event oder wo auch immer sie Durst haben, bunt überraschen. Mit frischen T-Shirts, ausgefallenen Veggie-Tee-Cocktails oder coolen Eistees zum Beispiel. Du willst Teil der Tour werden? Dann bewirb dich jetzt für einen Tourstop. Den Link zur Verlosung findest du in den Shownotes. Viel Glück dabei. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Mario Lohninger. Ja gut, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist zwar Österreicher durch und durch, muss man sagen, aber die meisten von uns bringen ihn mittlerweile vor allem mit einer ganz bestimmten Stadt in Verbindung, nämlich Frankfurt. Kein Wunder, das liegt auch daran, dass er ja dort seit rund 20 Jahren mittlerweile schon das gastronomische Geschehen geprägt hat wie die wenigsten und das auf eine Art, die wirklich weit über die Grenzen Frankfurts hinaus strahlt. Alles begann 2004, da eröffnete er mit seinem Freund, dem Techno-DJ Sven Fett, den legendären und mittlerweile, muss man sagen, auch geschlossenen Cocoon Club. Dort führte er 2 Restaurants, darunter ein Liga-Restaurant, das Silk. Dazu wird er uns heute sicher auch noch ein bisschen was erzählen. Sein Restaurant Lohninger jedenfalls gilt seit 2010 als Fixpunkt in der Frankfurter Gastro. Dort trifft die österreichische Küche auf seine höchstpersönliche, sehr beneidenswerte Kreativität und damit irgendwie auch auf die ganze Welt. Weil dieser Mann war, bevor er nach Frankfurt kam, viel, wirklich sehr viel unterwegs. Geboren in Saalfelden in Österreich, arbeitete er in Los Angeles, in München, in New York, in Paris, in Palo Alto und. 2011 war er dann Gomio Deutschlandkoch des Jahres. Das ist nur eine von vielen Auszeichnungen. Und laut meiner Recherche, ich hoffe, das stimmt, hielt er zu Spitzenzeiten alleine 51 Gomio-Punkte. Ja? Also, so oder so, ich freue mich unglaublich, dass er heute zu Gast ist. Endlich einmal, er ist sicher einer der erfolgreichsten Kulinarik-Exporte Österreichs. In diesem Sinne, herzlich willkommen, the one and only Mario Lohninger.
Ach, Lukas. Du, da geht's mir hoch und runter bei dir. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, es ist. Du wirfst hier aus und ich habe ja einen brutalen Flashback gerade, weil einer meiner großen Lehrmeister am Dienstag verstorben ist und du kannst ja gar nicht sagen. So ist es, so ist es. David, und es geht natürlich David viel Uli. Hoch und runter, aber ich bleibe jetzt ruhig kurz.
Ja. Lukas. Sehr, sehr spannend, dass du damit beginnst. Sein Tod hat ja wirklich die amerikanische und internationale Gastrowelt schon sehr erschüttert. Ich weiß auch gar nicht, also ich habe das Gefühl, das war auch eher unerwartet. Du hast mit ihm in New York gekocht. 2001 unter anderem, September 2001, 9/11, das ist ein Stichwort, das glaube ich, oder ein Datum, das eure Beziehung zwischen dir und ihm maßgeblich geprägt hat. Ich fange mal vielleicht ein bisschen allgemein an, weil wir sind jetzt so schnell so tief in die Materie eingetaucht, gell? Ja. Ich fange vielleicht mal allgemeiner an. Wenn man sich deinen Lebenslauf ansieht, wenn man ein bisschen recherchiert, was du schon alles gemacht hast, wo du warst, was du alles auch schon erlebt hast, es reicht eigentlich für drei Leben, oder?
Ja, es ist brutal. Es ist brutal und auch das beschäftigt mich gerade immens. Jetzt bin ich 50 geworden vor einem halben Jahr. Und ich habe immer so Gas gegeben. Ich habe immer die Welt erobert. Und mittlerweile denke ich mal, scheiße, bin ich das gewesen? War ich das? Ne? Ich sag's selber oft gern, Lukas, du sprichst es aus. Ich habe 2-3 Leben geführt und ich weiß nicht, wo das herkam oder herkommt. Ich komme aus einer tollen Familie, beschützt aus diesem schönen Pinzgau-Salzburger Land.
Meine aus einer Eltern, Gastrofamilie nebenbei erwähnt, ja.
Genau, die Eltern haben in meinem 9. Lebensjahr sich selbstständig gemacht. Die waren in einer Führungsposition. Und eigentlich wollte ich Skirennfahrer werden. Bin ich auch gewesen. Ne? Mhm. Bin halt Kindercup 6 Jahren immer am schnellsten durch die Tore gekommen. Neben ein, zwei andere.
Und, echter Pinzgauer pur.
Echter Pinzgauer pur. Mit Hermann Mayer in Wagrain, Landes... Cup-Kader-Rennen fahren und. Um das kurz zu halten, mit 13 habe ich fast mein Bein verloren. Ja, hat mich total zerstört. Und noch ein Training, freifahren, letzte Fahrt, wie es halt der Teufel will. Ne? Ja, und habe die Schule trotzdem fertig gemacht und war schon Jahre zuvor, ab dem 9., 10. Lebensjahr immer um 5:30 heim, die Ranzen in die Ecken, Jogginganzug, Schürzen rum, Attacke. Ne? Und das hat mich, fasziniert und hat mit meinem Papa Spaß gehabt. Mhm.
Schon schön, wenn du das so erzählst, weil ich kann mich erinnern, wo ich dich, glaube ich, zum ersten Mal angerufen habe und dich gefragt habe, hey, magst nicht der nächste Gast im Podcast sein? Du hast gesagt, ja, voll gern, ich muss halt schauen, wann sich's ausgeht. Weil, ich sag's da ganz ehrlich, ich stehe halt am liebsten in der Küche. Ja, ich hab das so cool gefunden irgendwie, ja. Ich hab das irgendwie so cool gefunden, weil das ist das, was du seit 40 Jahren machst und
da geht nichts drüber. Ich sehe mich da unter anderem wie ein Rockstar, der eine Band hat oder gegründet hat und das hat mich natürlich Amerika geprägt. Also A, bin ich mit 21 vom Tantris in die USA gegangen, weil mich die Musik oder das Land fasziniert hat. Ich war großer oder bin großer Metallica U2-Fan. Redland Hum, dieses Joshua Tree Tour-Album-Video hat mich auch fasziniert und da wollte ich eintauchen. Da ist man dann leider zum Glück, dass Sven in die Quere kommen in München. Damals sind wir Flughafen Riem, Ritual of Life Tour, bin ich einmal im Monat beim Sven und da ein paar tausend Feiern gewesen. Also,
aber spannend eigentlich, weil Sven ist ja jetzt nicht Hardrock wie Metallica oder so. Hast du den Techno-Bezug da auch trotzdem gehabt?
Ja, es ist schnell, es ist vorwärts, es ist aber auch melodisch und spirituell. Es ist vieles. Also das war der Übergang für mich seinerzeit. Aber ich war jetzt nie der Typ, jetzt hörst du das, jetzt darfst du das nicht hören. Und also die Genres, die sind groß bei mir. Ja, das hat mich natürlich auch nach Amerika gebracht, aber was sie in der USA sehr schnell gelernt habe und kapiert habe, dass ich natürlich eine Mega-Gabe habe, dass ich gefunden habe, was ich lieb und das mache, was ich lieb und dass du das machen sollst, worin du gut bist. Was mir ein bisschen so gestört hat in Europa, das darf man jetzt nicht verallgemeinern, ne? Wenn es einer zum Sous-Chef oder Chef geschafft hat, dann hat er ein geiles Büro gebaut und dann hat er die Indianer für sich arbeiten lassen. Und du, ob das die Obauers, mein Vater, also meine Lehrmeister sowieso nicht. Na, das wäre ja der Widerspruch in sich. Aber Leute, die sie im Konto auskennen, mit Zahlen auskennen, ist wieder ein anderes Thema. Und lass die Leute da sein. Aber eine Mario im Herd oder in der Küche oder mit diesen Temperaturen und Gefühlen, was nötig sind, das kannst du nicht so schnell kopieren und beibringen und weitergeben. Und das hat jetzt natürlich, ich habe es vorhin gesagt, jetzt bin ich 50, ne, es hat alles ein bisschen so sein Zeitalter. Ich kann doch mithalten mit den Jungen. Also ich tu auch alles dafür, ne? Also so im Sinne, die Power, so ein Service. Ich mache ja heute in Frankfurt Hardcore New York City Service. Ne? Und aber zurück zu dem, das ist mir da geprägt worden und ein Hans Haas, wie schon Oberau gesagt, die sind da an ihrer E-Gitarre oder an den Vocals oder wo sie hingehören, ja. um die ja. Band zu füllen und den Raum zu füllen und das war natürlich mein Ding drüben, ja. und dadurch auch mega Metallica, also der Wolfgang Buck, ich habe das Glück gehabt, also ich habe einen geilen Südtiroler Chef gehabt, der in den Fußstapfen gelernt hat von der Villa Mozart.
Wo war das?
Ja gut, mir fällt gerade der Name nicht ein. Der beste Südtiroler Koch seiner Zeit,
okay,
ist ja. Mit 50 Jahren ins Rockefeller und hat das Palio eröffnet. Und okay. Der Theo ist da Sous-Chef gewesen. Jetzt weiß ich es nicht genau, war das damals Tony May betrieben, wie auch immer. Und der Theo als Sous-Chef ist, das weiß ich jetzt, mit Tony May in San Domenico. Und bei uns im Tandris war halt ein Südtiroler Koch, der in New York war und der da die Türen geöffnet hat. Dann bin ich einmal mit ihm im Auto, bin ich dann nach Südtirol gefahren, die Italiener haben gestreikt mit dem Zug, er hat mich mit runtergenommen und dann habe ich Auto stoppen. Also war mein Vorstellungsgespräch.
Ja.
Der Theo ja. hatte einen Küchenchef in einem Fünf-Sterne-Hotel im Grödnertal und da komme ich hin und drücke dem die Hand und wer ich bin und dies und der hat quasi Köche gefiltert, ausgesourced. Und hat ja. dann am Theo in New York grünes Licht, wenn Mario den nimmst, den mach mal Visa, weil es kostet ja auch alles Geld. Und es ist ja sonst
nicht ja, klar.
verschwendet. Ne? Ja, so bin ich damals New York rüber, zurückgestoppt bin ich, ab Innsbruck ging der Zug wieder, hatte kein Auto seinerzeit.
Du, und das war jetzt für New York, für das Danube oder für welches Restaurant war das?
Na, das war der Start, um in die USA zu kommen.
Achso, das war einfach sozusagen
San Domenico, gell?
Das war das San Domenico, okay.
Das hat ja. mich in die USA gebracht und es hat mich ganz schnell zum Management-Sous-Chef gebracht. Da haben wir, der Pavarotti war Stammgast, das Who is Who. Ja. War bei uns essen und ich sag halt zum Theo, bah, scheiße, ich würde mal so gern Los Angeles und ich wollte irgendwie Kalifornien ist mein magischer Ort, oder? Ja. Und dann Theo hat's, wie alle meine Chefs, muss ich sagen, es war immer so schön in meinem Zurückblick, wenn ich schaue, ne? Die haben mir immer die Türen geöffnet. Der Wolfgang Buck kocht im Rockefeller und ich habe dann für den Theo und für den Wolfgang ein Mittagessen gekocht und der Wolfgang, ja, dann kommst mit und dann kochen wir die Party zusammen und dann hat er mich nach Los Angeles gebracht. Ne? Und ich bin irgendwie so 3 Monate später im August, September in L.A. hat mich da der GM mit dem BMW geholt, L.A. Woman, The Doors. Wir haben schon die Ellbogen aus dem Fenster rausgehalten und dann sind wir in einer Furniture, also in einem Möbelhaus. Und ja, was machen wir jetzt? Ja, du musst jetzt deine Wohnung einrichten. Dann hatte ich da eine Mega-Hütte in Santa Monica, Nielsen Way.
Wahnsinn. Und das war zu deiner Spargo-Zeit, oder?
Ja, da war, ja, gut, ja, das war Spargo-Zeit. Das, ja.
Das, so Ende 90er, sowas.
96 muss das gewesen
96, sein. Ja, ja. Das du, das jetzt 6, vorher gesagt, ja. Du hast jetzt vorher was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, bei dir in Frankfurt, in deinem Restaurant, machst du eigentlich so New York City Service. Was meinst du damit genau?
Ja, was gut, ich bin New York City Service. Ja, New York City ist ein bisschen schneller wie alles andere in dieser Welt. Ja.
Okay.
Also, auch wenn es da verschlafene Tabletten, auch wenn du eine verschlafene Tablette bist, nimmt dir die Stadt mit. Sonst okay. Bin ich ein mega hyperaktiver Typ. Na? Das ja. Wusste ich seinerzeit auch nicht, was das ist, aber das ist halt meine Betriebstemperatur. Und ja, also es ist. Ich weiß es nicht, wie es heute 20 Jahre später ist. Ne? Ich hole mal weiter aus. Madame Saori Corinne.com, die geilste japanische Laden außerhalb Japans. Gute Freundin von mir war hier vor 2-3 Wochen, war sie essen und dann sitzt sie im Lohninger und war so selig und glücklich zu sehen, was ich hier mache oder wie ich es geschafft habe oder wie ich bin und sagt so, Scheiße, Mare, diese Restaurants gibt's nicht mehr in Manhattan. Das kann man nicht mehr machen. Okay. Also das ist, okay. Ist natürlich viel passiert, Landlords, Besitzer. Zu meiner Zeit in Manhattan war kein Elite-Restaurant im Hotel. Oder Konzern. Ne? Da waren sie, die Boulez, die Daniel Boulez, Jean-Georges von Gerichten, Union Pacific.
Aber sind sie ja immer noch. Sie sind ja immer noch da, oder?
Ja, jetzt reden wir von 2-3 Großen, aber die Neuen, die kommen, sind okay. Alle schon so Corporate Restaurants. Ah. Und das sind Mächte dahinter. So. Und diese, ja, aber es ist ja in Frankfurt auch nicht mehr so. Bin ja auch einer der wenigen, der gegen den Strom schwimmt. Ja. Na, wie war die Frage nochmal, Lukas?
Ich weiß gar nicht mehr, was der Ausgangspunkt war. Genau, meine Frage war ja ursprünglich, was den New York City Service so ausmacht. Hast du aber jetzt genau, sehr schön erklärt. Aber du hast jetzt auch.
Gut, aber New York City ist natürlich teuer für einen Restaurantbetreiber. Hm. Ist eine sehr schnelle Stadt. Es gibt verschiedene Aspekte. Das eine ist, die essen jeden Tag zweimal woanders. Das macht es für ein sehr edles, feines Lokal ja, ein Stück weit das Verhalten des Essens dieser Kunden kann dann schon auch mal sein, dass sie nicht nur auf Chefmenü gehen, dass sie nicht nur damals auf Foie Gras und Jakobsmuschel gehen, sondern dass man da auch was Veganes, was Leichtes, Verdauliches auch schon integriert hat. Und dass ein Restaurant mit einer Sitzung gar nicht überleben kann.
Ja. Okay.
Da L'Oeil de Casse ist damals, glaube 2000, 2001. Na, die Amis feiern die Franzosen zu Recht. Und die Masterkultur der Kulinarik in der USA ist halt mal französisch, ne? Wenn du in den Schulen gehst und L'Oeil de Casse seinerzeit hatte ja 2-3 Sterne-Läden oder sogar mehr. Und du musst nach New York kommen. Und da ist er nach New York gekommen und was auch schön war, er hat auch unter anderem Stanhope geresearched. Also wir waren da schon die Anlaufstelle. Du musstest schon die gewissen Läden anschauen. Ja. Und habe ihn allein schon früh kennengelernt, habe einen schönen James Beard-Dinner mit ihm einmal machen dürfen.
Ah, wirklich? Und, okay.
Ja, Charlie Trotter, David Boulez logischerweise. Ich habe Schmerz Rinderbackerl gemacht, ihren Hauptgang gemacht. Grande Finale, also auch bis zum Süßen. Ne? Ja, und ja. Und er hat geglaubt, er muss New York die Dining-Szene zeigen, wie man sie neu erfinden oder machen kann. Und das ist ihm natürlich nicht gelungen, im Nachhinein gesehen. Ne? Und ich mache nur eine Sitzung, das war der Demand war gar nicht da. Und dann 15 Montblanc-Schreiber für die schöne Rechnung zu unterschreiben, das haben sie eigentlich auch kacke empfunden. Und dieses. Bleiben wir zurück, New York. Ich hatte den Chef überhaupt und wir waren die Adresse überhaupt. Und
im Danube jetzt, ne?
Im Danube.
Im Danube mit David Bully.
Ja, und es ist ein intensiver Service gewesen. Ne? Ich meine, zurückblickend, ne, wir haben zwischen 60 und 120 Mitarbeiter geschickt. Und am Abend haben wir zwischen 140 und 220 gemacht. Ne? Ja, und das 7 Tage die Woche.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war noch 7 Tage Woche.
Wild.
Wild.
Wild und mir kommt es heute hoch. Ne? Ich weiß, die Zeiten sind neu. 8 Monate, kein Tag frei. Weitere 2 Jahre, 1 Tag frei. In 5 Jahren, 5 Wochen Urlaub. Das glaubt dir kein Mensch. Das macht dir auch kein Mensch. Das war gar nicht Standard Amerika. Das war Bully. Ne? Hm. Und das ist einer der Gründe gewesen, warum wir uns auch getrennt haben, weil mein Körper natürlich an mir gesagt hat, hey, wenn du so weitermachst, dann ist es bald vorbei.
Hast du wirklich Erschöpfungssymptome gespürt und gemerkt, du musst jetzt da irgendwie was anders machen? War das auch der Grund, dass du dann in New York
Nein, das nicht. Aber ihr wusst, es geht nicht gut all along. Also der Hauptgrund war eigentlich, dass ich nicht neben David Bully stehen wollte.
Okay.
Dass ich einfach von der Persönlichkeit einfach gesagt habe, scheiße, das bin ich nicht. Mhm. Also, und das wissen auch viele Leute nicht, ne? Weil ich meine, heute Schädelberger schreibt einen Artikel, es werden jetzt Sachen aufgearbeitet, die letzte Woche immense Erinnerungen. Ne? Ich meine, so viele Leute, die durch Bully mich kennengelernt haben oder wegen mir oder wegen Bully ins Danube gekommen sind, sind ja meine Weggefährten. Ne? Und jetzt kommt es natürlich alles hoch. Und ich bin eigentlich ein gestandener Koch gewesen, der wollte eigentlich mit Wolfgang Bucker Restaurant machen. Deswegen bin ich da auch zurückgegangen. Und bin dann in Palo Alto gewesen und habe mir gedacht, ach, ich glaube, das wird nichts. Ne? Und dann kam der Anruf und hab wahrscheinlich die Tür geöffnet, um die Chance zu ergreifen. Hatte da auch schon Investoren und alles mir aufgebaut.
Aber das ist natürlich ein Anruf von wem? Von Sven Väth oder welcher? Was für ein Anruf? Von welchem Anruf?
Es war ein Anruf vom Kali Obauer. Der ruft an und Mario, wunder dich nicht, da ruft dich der Walter Greinz an. Und die haben was Tolles vor in New York. Und keine Tage später ruft der Walter an. Ich war natürlich hoch aufgeregt und alles. Und ja, bin hingeflogen, haben wir es angeschaut. Chemie, da sind so viele Sachen passiert in diesen paar Tagen. Ne? Ich meine, zum einen Essig-Boulet-Essen in der Boulet-Bakery, der Geruch von Brot, mein Großvater Lohninger Beck in Marialm, mit dem bin ich ja Kindheit groß geworden. Und dann schaue ich raus und Schneeflocken kommen und sehe in dieser Skyline die Berge und so, scheiße, das ist zu viel Kitsch gerade für mich. Ne? Das berührt mich so. Und das Essen war der Wahnsinn. Und ich habe einfach gemerkt, das ist meins. Ne? Ja, und dann, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ne? Ich hatte doch in der Woche $300-400 verdient und Geld war es sowieso nicht, was mir getrieben hat. Und Ja, und dann habe ich meinen Arsch zurückbewegt, habe schon probiert, gut zu verhandeln, bis er gemerkt hat, mit dem Mann kannst du eh nicht verhandeln. Und habe es trotzdem gemacht und weiß auch noch die ersten Monate, ich komme an und er zahlt mir nicht. Und habe aber eine Mietwohnung. Und er ist mit mir ins Gericht gegangen, ich zahlte die Übersiedlung, wenn es länger wie 8 Monate bleibst. So, und den Wort war, nach 3 Monaten haue ich mir alle Leute ab. Ja. Und das war mir auch wurscht. Ne. Ich hatte so einen Plan B, habe ich gesagt, hey, wenn das Arschloch mir jetzt über den Tisch zieht, geht es um Jean-Georges. Dann mache ich nochmal Erfahrung und dann bin ich wieder retour in Kalifornien.
Jean-Georges von Gerichten, ja.
Ja, das war es damals und dann sage ich zu David, ich krieg zwar hier Essen,
ja.
Aber im Kühlschrank kann ich eigentlich nichts
haben. Aber mit dem kannst du deine Miete nicht zahlen. Ne?
Ach, andere Geschichte.
Aber spannend ist schon auch, es gibt ja auf deiner Restaurant-Homepage ein Interview mit deinen Eltern. Viele wissen nicht, deine Eltern sind ja auch Teil des Restaurant-Teams, des Küchenteams bei dir im Lohninger, und ich glaube, es ist deine Mutter, die dort in dem Interview sagt, sie hatten vor, nach New York zu kommen, also nachzukommen zu dir nach New York, und dann hat sich eben da alles überschlagen und dann bist du nach Frankfurt. So, und jetzt sind wir beim Frankfurter Kapitel, das 2003, 2004 losgeht, und dann sind sie dir nach Frankfurt gefolgt, und dort hast du mit Sven Faith, wie in der Anmoderation erwähnt, den Cocoon Club geschmissen, hast 2 Restaurants dort geführt, sehr exzentrische Restaurants auch, also das Silk, ein Liegerestaurant. Wenn man sich da die Fotos anschaut, das schaut heute noch einfach richtig Wahnsinn. Super aus. Ja, richtig.
Wahnsinn.
Völlig durchgedreht, aber super cool. Ja. Und das stelle ich mir schon lustig und interessant vor. Da haben deine Eltern in diesem komplett argen Techno-Club mit dir mitgekocht, waren dort, haben den Laden mitgeschmissen.
Ja, verrückt.
Völlig verrückt, oder?
Es ist ja schön, einfach schön. Ne? Also die Eltern haben alles für mich und meine Schwester gemacht, waren immer erfolgreich, selbstständig, beinhart, ne? Kein Thema mit Saisonbetrieb und nicht im eigenen Besitz zu sein, in Leogang seinerzeit. Das Problem war, ich war zu erfolgreich. Ne? Die Eltern hätten schon noch mal die Muße gehabt, du, wir machen was in Leogang, wir kaufen jetzt was. Und den Mario jetzt zurückzuholen. Du, vielleicht im Nachhinein ein Fehler oder schade. Also ich sage es jetzt nur zu einem Kontext, weil natürlich, seitdem ich 35, 40 bin, das natürlich schon einen anderen Wert hat, in Salzburg zu sein. Ne, mit der Natur und mit dem allen. Ne?
Okay.
Aber es war halt, wir haben nicht viel Unterschied. Die Eltern und ich sind 19, 20 Jahre. Und was ja auch wenige wissen, ich bin ja US-Staatsbürger. Ja?
Ah, tatsächlich?
Also, ich bin reiner Österreicher, aber ich habe mich nicht mehr in Europa gesehen. Ich wollte eigentlich immer irgendwie da so in London oder meinetwegen auch in Main Europe Restaurant und dann rekrutiere ich und bringe sie nach New York. Wir waren ja mal groß oder größer. Und die Eltern haben mich da 1-2 Mal im Jahr besucht. Und der Papa war mal 3 Monate im Danube. Und da habe ich schon das Fundament gelernt. Ich sage, Papa, du musst jetzt alles soßen lernen. Weil ich meine, du hast ja selber als Chef nicht Zeit, alles jeden Tag zu machen. Du brauchst
ja, klar,
einfach deine Säulen. Und der Vater hat es genossen, das kennenzulernen. Ich habe ein bisschen so seinen Traum gelebt und er hätte ja mal nach Südafrika gehen können, hat es wegen Familie nicht machen wollen und können. Ja, und dann, ich weiß es noch, ich bin im Tribeca Grand und dann rufe ich da die Eltern an und sage, so, jetzt weiß ich, wo es hingeht, nach Frankfurt. Ja. Und habe das natürlich alles geheim gehalten und dann hat sie an das Ladlobby gehauen. Sie ist schon bereit, USA. Und Und dies und jenes. Man muss jetzt wissen, meine Eltern haben das Restaurant erfolgreich geschlossen. So ein Geschäft aufzulösen, kostet ja immens viel Geld. Und dann waren sie noch mal kurz im Angestelltenverhältnis und ich habe es halt immer so weggelacht und weggewischt. Und ich so, komm, macht's euch locker.
Ja.
Ja, und dann ist es wirklich Frankfurt geworden. An meinem 30. Geburtstag im Hangar 7 Eröffnung, dass Sven und seine Partnerin schlagen die Brücke. Und warum denn nicht du, Mario, na, jetzt, wo es da noch frei bist?
Das war im Hangar 7. Also da habt ihr im Hangar 7 jetzt gesessen.
Auch und Zufall, haben, Zufall, Zufall. Zufall. Es sollte so sein. Gell?
Ja,
und 2 Wochen später waren die 2 weiteren Partner in New York bei mir drüben und mega Präsentation und bla bla bla, das war ja schon alles in Planung, das hat ja das Sven in die Welt gerufen und kreiert. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt bist du schwanger. So, ja, jetzt war ich schwanger, ne? Und war offen für vieles und habe mal gedacht, warum nicht? Weil die Zeiten waren halt schwierig. Zeiten waren schwierig, weil 2001 in New York keine Bewegung war. Die Leute mit Geld haben kein Geld ausgegeben. Alles hat einmal so stagniert, geschaut, wie geht's weiter. Die Wirtschaft hat drunter gelitten, war ein mega Einschlag für die Stadt. Und ich wusste halt eins, oder ich habe weise Worte mitbekommen. Hey, bevor du jetzt einen Fehler machst in New York, oder auf Biegen und Brechen, du kannst immer zurückgehen. Ja, und so bin ich in Frankfurt gekommen, mit offenen Armen vom Cocoon erwartet und aufgenommen worden. Mega Menschen, mega Philosophie. Und dann ging's los, dann bin ich auf Weltreise. Da war ich allein. Ja, weil ich wollte meine Geschichte da schreiben. Ja, ich habe meine Menüs designt, Menükarten revolutioniert, die Tischkultur revolutioniert. Wir haben ein Silk gebaut, wo der Mario kulinarisch geschützt war. Da ist so viel passiert. Ich habe mit Sven in Phuket die Mikro-Menükarte designt, also im Sinne Lieblingsgerichte aus der Welt. Und
Mikro, nur kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das andere Restaurant im Cocoon Club, also das genau. Silk, das Liga-Restaurant und das Mikro. Für den Mikro hast du einen Stern dann bekommen, glaube ich auch, ne?
Ja, für Silk.
Für Silk hast du einen Stern bekommen, Entschuldigung.
Ja, okay. Ja. Na, sind wir jetzt sehr weit rausgegangen und wollten. Also Sven hat es immer so schön erzählt von seiner Seite. Mario, weißt du, bin in einem Punkt in der Karriere, ich möchte meine Fans und meinem Land oder meinem Frankfurt das zurückgeben, was sie erleben durfte und kennenlernen durfte.
Okay.
Ja, zuerst haben wir noch einmal in Tokio Silvester gefeiert, im Womp. Jetzt 30 Jahre später hat er vorher wieder im aufgelegt, da hätte er eigentlich rüber müssen. Und da ist einfach Großartiges entstanden.
War das von Anfang an klar, dass ihr 2 Restaurants dort macht eigentlich?
Ja, eben nicht. Ursprünglich war eigentlich ein Club-Restaurant, das Mikro in Planung. Und hinten im Silk sollte dann eher so die Lounge oder After-Hour stattfinden. Ne?
Okay.
Und wie ich dann zubissen habe, zugesagt habe, dann haben wir quasi unseren Supper Club, unser Silk gemacht. Ne? Und das haben wir so schön eigentlich umgesetzt. Wir waren damals Nichtraucherlokal, was nicht üblich war.
2004. Na, damals noch gar nicht, gell? 2004.
Ich habe ein eigenes Porzellan designt, um im Liegen auch mein Essen, was im Kopf war, richtig umzusetzen, weil mir war natürlich schon immer sehr schnell bewusst, oder ich wusste es immer, auch wie man isst, ist wichtig. Nicht was man isst, aber auch, das gehört halt schon alles zusammen, und liegend ist da die Herausforderung. Dadurch, ich habe so Tabletts gemacht, die am Schoß passt haben, die musste man aber nicht nehmen, dann war ein Teller. So eine Mischung aus Krankenhaus und Flugzeugschier. Und ja, das waren so die Ansätze, ne? Und weil da hatte auch einmal Erfahrung, ich hatte mal einen Unfall da mit 10 mit dem Fahrrad und bin ja mal 2 Wochen im Krankenhaus gewesen und durfte nicht essen. Musste man in so einem Würstelstandel bin ich gegangen und habe mir auf der anderen Seite das Würstel so klein geschnitten, dass es nur ob ich schlucken musste, weil ich auf dieses flüssige Ernährung keinen Bock hatte. Ah. Wahnsinn. Ja, gut, es sind Schicksalsschläge, ne? Ja. Die einbringen.
Aber wie ist eigentlich diese Idee entstanden, ein Liegerestaurant zu machen? Was war da die Ursprungsidee?
Ja gut, die kommt auch vom Sven, das bin auch nicht ich gewesen. Die waren Fans vom Supper Club in Amsterdam. Ja, und das ist da natürlich schon, dass da ein Joint raucht, da ist Party danach gewesen. Also das ist schon nochmal eine andere Nummer gewesen. Die haben ambitioniert gekocht, die haben das super lässig gemacht, Welterfolg. Da gab es ja schon Supper Club in Rom, ein Boot, einen in San Francisco. Also das hat eigentlich Sinn gemacht und wir haben es halt auf, wir haben es nur zu einer neuen S-Klasse gemacht. Sinnlichkeit, absolut beste Produkte, Nachhaltigkeit, alles, was halt schon dazu gehört. Ne? Und vorn war der Transvestit, der die Gäste empfangen hat, und hinten hat die Mama die zu Bett gebracht. Ne? Also, das sind so geile, kontroverse Elemente passiert. Ne? Und es war sehr schön. Also ich muss sagen, so wie es halt ist, wenn so ein Projekt auf die Beine gestellt wird, alles ist customized. Also da war nichts von der Stange in den Laden. Und dann bin ich durch Silk gegangen und habe gesagt, boah, scheiße, das ist ein 3-Sterne-Tempel.
Ja. Ja, also ein liegender 3-Sterne-Tempel.
Und wieder so viel Demut gespürt und war mir einfach der Aufgabe bewusst und ja, war eine Mission. War eine Mission wie im Danube in New York, den Amis, dies und jenes. Habe ich die Mission Silk Micro, bring junge Leute zu gutem Essen, nicht nur Designer, Klamotten, gib auch Geld für das aus.
Da waren wir schon wieder sehr weit vorne. Mir kommt irgendwie vor, auch wenn ich dir so zuhöre, dass so diese Zeit damals, so die Mitte der Nullerjahre, so 2004, 2005, das war doch irgendwie so eine Zeit, da konnte von allem einfach too much sein und es war trotzdem cool, oder? Also das, was du jetzt erzählst, auch so das Silk mit 100% für Interior, 100% für totale crazy Atmosphäre, dann die Transit, die dich empfängt und so weiter, ja. Mega Küche, es war die Zeit der völlig durchgeknallten Molekularküche und so. Das war doch echt irgendwie so auch eine Zeit, wo einfach zu viel ist nicht zu viel geherrscht hat.
Lukas, ihr habt das nie so gesehen, ne? Okay. Also ich persönlich habe auf sowas auch nie Acht gegeben oder so.
Okay. Ja.
Also ich habe mich eigentlich immer so in der Rolle gesehen, ich bin der Mozart, ey, Respekt vor Mozart, kann man nicht sagen, der Mario ist der Koch der Mozart, aber ich habe Oper geschrieben. Ne? Du hast eine Inszenierung in der Oper geschrieben, das war im Danube auch Hollywood-Kitsch drin. Ne? Oder im Spago oder im Palio oder im Le Cirque und so. Und Tantris ist ja auch eine Kathedrale.
Ne? Ist auch, genau, hat auch schon fast was Opernhaftes, gell? Also auch selbst heute noch. Also.
Na, und ich glaube, wo ich immer sehr Acht gegeben habe, Lukas, ist, ich habe mir immer angepasst. Ich habe immer geschaut, wo bin ich? Was für Zeitalter hat dieses Gebäude? Wie will ich das transformieren im Hier und Jetzt oder sogar in die Vision tragen? Und. Und im Lohninger bin ich total unterschätzt worden seinerzeit. Ne? Also so wie ich so rein bin, ich gesagt, so, Lohninger. Ich muss zurück zum Alltag, ich muss mehr Frankfurt, ich muss mehr Rhein-Main-Gebiet. Was bringt dir das, wenn du nur Gott und die Welt in meinem Laden hast, aber es passiert irgendwas oder es kommt irgendwas, ne? Und dann ist dieses Gebäude aus 1880, Renaissancezeit und widerspiegelst Interior und. Also da passiert schon viel. Ich hatte das Glück, ich konnte immer aus dem Vollen und aus dem Tiefen schöpfen. Ja? Ich bin nicht nach Paris gefahren oder schau da den Koch an oder schau da dieses Restaurant an. Das bin ich nie gewesen als Gastronom oder als Koch. Ja? Ich bin immer, was macht mich glücklich, was hätte ich gern, was finde ich richtig und das alles und bin da damals im Lohninger da bin ich auch ich hatte ja da am Anfang Partner auch drinnen, da bin ich ein ey Leute, weg, macht ihr das, was ihr könnt, ich mach, was Lohninger kann und braucht, ne? Und ist ganz wichtig, Designer muss man auch aufpassen, ne? Ich meine, die Logistik ist ja verdammt wichtig in einem Restaurant, die Wege und so weiter und so fort, ne? Und natürlich lässt sich's mit Geld einfacher zu verwirklichen oder einzukaufen, das Know-how, aber auch nicht immer zwingend, ne? Und.
Das Lohninger hast du ja, wenn ich das aber richtig gesehen habe, schon eröffnet gehabt während deiner Zeit bei Cocoon, richtig? Weil Cocoon hat dann, glaube ich, 2012 oder sowas dicht gemacht und du hast das Lohninger 2010 eröffnet. Du hast da drei Restaurants eigentlich parallel gehabt. Stimmt das übrigens, was ich gelesen habe? 51 Gourmet-Punkte gleichzeitig gehabt?
Ja, echt? Das ist geil gewesen, oder? Unfassbar. Ja, das war so ein Stück weit, glaube ich, der Aufhänger für Gourmet. War eine totale schöne Geschichte. Hast natürlich deine Unterstützer gehabt und gebraucht und Förderer, ist ja auch klar. Ne?
Ja klar, aber wo warst du dann da hauptsächlich? Warst du dann hauptsächlich im Lohninger oder hast du da einfach zwei Küchenchefs gehabt, die den Laden in den beiden Cocoon-Restaurants geschmissen haben? Wie war das damals, dass du die drei gleichzeitig gehabt hast?
Ja, ich habe da schon groß gedacht. Gell? Ich habe das das Lohninger designed, wie ich schon sagte, jetzt hat natürlich der Sven Feeth, Cocoon Club, Silk Micro und Martinsohn und Pferd Menges in die Welt gerufen. Und dann war es mir schon nochmal wichtig, dass ich mein eigenes
Mario, Ding... Jetzt bist du gerade weg.
Sind wir weg? Bist du da?
Mario, Entschuldigung, jetzt warst du gerade weg.
Test.
Entschuldigung, jetzt hören wir uns wieder. Jetzt warst du gerade weg, ja.
Okay, also was war das Letzte, was du gehört hast, Lukas?
Vielleicht steigen wir nochmal ein bei meiner letzten Frage, weil danach warst du nämlich gerade weg. Wie war das, als du diese drei Restaurants gehabt hattest? Weil du konntest ja nicht bei allen drei Restaurants gleichzeitig sein. Warst du da hauptsächlich im Lohninger und hast im Cocoon Club zwei Küchenchefs gehabt oder wie kann man sich das vorstellen, diese Zeit mit drei Restaurants?
Ja gut, wenn du jetzt natürlich eine neue Flotte aufmachst, wie damals das Lohninger, dann war ich natürlich permanent da. Ne? Der Papa hat die Kokonküche geschmissen. Da hatte ja Säule 1 klar. Die Mama hat die Front geschmissen, das Silk. Und und ich bin mit der Sabine rein und die Jungen greifen jetzt an. Ne? Jetzt erobern wir die Stadt. Ne? Kann man noch erinnern, wie genial, hat er gesagt, der Antoine Bilkaser, an der Kanzel oben gestanden und das Einzige, was du jetzt noch machen musst, du musst nur in die Stadt gehen und so. Ne? Und dann sind wir ihm gefolgt. Ja, da gab es natürlich wirtschaftliche Gründe, Lukas. Gell? Wirtschaftliche Gründe waren, dass man unter der Woche die Leute nicht genug nach Fechenheim gebracht haben, in Silco Micro. Und wir wussten, wir machen vieles richtig und wir sind gut, aber Standort ist auch ein Punkt, den du erfüllen musst. Und dann nur mit Events unter der Woche, das brauchst du als Koch auch nicht. Ne?
Und das hat die Leute nicht ausreichend hergezogen, diese ganze Eventgeschichte unter der Woche. Das hat nicht für ausreichend Auslastung gesorgt in den Restaurants.
Ja, gut, das Investment war hoch, die Miete war hoch und ist ein Baustein gewesen, aber auch ein Baustein, vielleicht muss der Mario seine eigene Bühne bauen. Ja? Und da sind viele Fragen hochkommen und wir waren im Saft oder ich war im Saft und habe Bock gehabt. Und als mir da die Helga Berger in die Quere kommen, na, der das Haus gehört, bei der habe ich privat gewohnt und irgendwo in der Tiefgarage schon Jahre zuvor, Mario, wäre denn das nichts für dich? Da war so ein Szene-Italiener drin.
Ja, und dort, das wo Schloninger ist.
Wo heute Schloninger ist. Und da ist halt so eins aufs andere. Also wir waren auch in anderen Locations schon, größere und so. Mhm. Ja, und irgendwann... ein Risiko ist immer dabei und irgendwann bist du halt hoch und runter. Ich bin in Main hoch und runter. Ich habe nicht weit davon entfernt gewohnt. Und habe gesagt, scheiße, das müssen wir jetzt machen. Ja, ja. Ist es jetzt. Ne? Und hatte es ja natürlich nicht Lohninger genannt. Das war ja so mein, wie heißt das Restaurant, dies und jenes. Und dann haben wir es schon Krautkopf, das grantige Kraut genannt, ne? Und ich habe da schon so einen dreidimensionalen Kupfer-Krautkopf am Eingang gesehen und hätte so Elemente Kraut natürlich verwirklicht und oder jetzt am Müs wäre mit einem Kraut involviert gewesen. Und und am Ende haben wir es ein Stück weit seriöser gemacht. Am Ende habe ich gesagt, du, wer weiß, ob ich nur meinen Laden aufsperre im Leben. Ne?
Ja,
und
ja.
Vielleicht ist es doch schön, Obauer, Bulli.
Ja, also ich finde Lohninger auch ein Spur cooler als Krautkopf, muss ich sagen. Du, aber es ist schon sehr spannend, weil das waren ja alles so ereignisreiche Jahre, wo es, wenn man dir so zuhört, ständig drunter und drüber gegangen ist. Und du hast zu Beginn des Gesprächs gesagt, du weißt jetzt auch gar nicht, was das jetzt alles du, inwiefern erkennst du dich selbst wieder. Ich finde, man hat stark den Eindruck, in deinem Restaurant, im Lohninger, da bist du schon ganz bei dir selbst und bei dir angekommen. Stimmt das?
Ja, da war schon viel Zweifel drinnen, Lukas. Gell? Mhm. Also, das hat eingeschlagen, das war richtig alles.
Ja.
Es ist eine sehr kleine Küche, die ich habe. Mhm. Es ist eine sehr verrückte Logistik. Mir hiefen die Ware von der Straße in den Keller. Das ist schon wieder ein Stück weit New York City.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja typisch New York City, oder? Ja.
Genau. Schacht auf und Ware geht runter. Aber nur gibt es halt die Latinos hier nicht, Lukas.
Alles ein bisschen teurer da, gell?
Genau so ist es. Ne? Und also sowohl als auch, das war schon... ich war da schon manchmal dann liebäugeln, Location zu wechseln, aus Gründen... Weil es
zu klein war?
Ja, das war ein weiterer Punkt. Ich habe immer geglaubt, ah scheiße, ich verdiene kein Geld mit dem Laden. Ich habe 15 Sitzplätze zu wenig. Ne?
Und wie viele Sitzplätze hast du jetzt?
Ja gut, ich hab 50. Ich habe 50, glaube ich. Ja? Also es ist ein bisschen so hoch, runter. 50, wir haben es jetzt gemanagt zu sagen, wir wuppen 65 Sitzgäste am Abend. Um Mittag nehmen wir mit oder drosseln wir. Und das hat sich halt jetzt über die Jahre, haben wir das aufgebaut und entwickelt. Ja, das ist nicht, ich meine, du bist ein Gebäude 1880. Der Beton ist nicht für ein Restaurant gelaufen. Also wir haben mit Kühlhäusern Probleme gehabt, wir haben mit Dichtungen Probleme gehabt, wir haben mit Platz sowieso, ne? Aber es ist so ein Cipriani, Bocuse, Verwinkel. Also ich habe dann doch schnell erkannt, da ist Magie da. Ne? Und wir machen vieles richtig. Und ganz schnell habe ich gemerkt, ich darf hier nicht raus. Ne? Jetzt habe ich da natürlich, ich bin befreundet mit die Bergers. Jetzt habe ich da quasi Lifetime-Miete gesichert, weil man ja nicht zwingend mit 55, 60 relocaten will und sucht. Und Herausforderungen gibt es eh 1000 neue und andere, wie wir die letzten Jahre mitkriegen. Und ja, und da ist so ein Stück weit Kult entstanden. Und ich muss auch sagen, ich war 11 Jahre, 7 Tage auf. Ich wäre überall in Mission gewesen, die besten Restaurants haben 7 Tage auf, weil nichts weggeschmissen wird, jeden Tag frisch. Natürlich ist bei uns auch jeden Tag alles frisch, aber am Samstag musst du halt richtig arbeiten, dass du am Dienstag... ein guter Koch will ja nichts wegschmeißen. Ja, das wird ja auch gern vergessen. Und Wahnsinn. Na, und jetzt stehe ich kurz davor, ich bin in der Suche nach einem neuen Porzellan. Möchte es weiterhin dezent halten, aber dann muss es fürs Kampfgeschäft doch haltbar sein und für diese Moves und für diese Komplexität, die dieser Laden mit sich bringt. Und ja, sowas wird sehr behutsam angegangen und ist halt Teil dieser Elemente.
Ja. Was sind so deine Zukunftspläne? Willst du dich weiterhin voll und ganz auf dein Juwel, dein Restaurant konzentrieren? Oder gibt es was Neues? Wie kann man sich so ein bisschen, was ist so denn ein Ausblick in das, was kommt bei dir?
Also damals, wie wir 3 Restaurants hatten und Sloaning entstanden ist, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, da ist 3 Deluxe Designer haben ein L gemacht. Ne?
Ja.
Ja, ich sage, was setzen ihr für ihre abgewichsten Typen? Ne? Also schaut ja schon fast aus wie Louis Vuitton. Ich meine, mit Louis Vuitton kann ich mich anfreunden.
Ja, ja.
Ich kein Louis Vuitton-Träger, oder, ja. Aber Respekt davor. Na, ich habe dieses wunderschöne L und da muss man auch genau hinschauen. Also, kriegst einen Briefkopf, ist ein anderes. Also, es sind Elemente im L zu finden. Ne? Das eine ist an der Bar, das andere ist in der Küche, das andere ist auf der Speisekarte, das andere ist draußen am Eingang. Also alles dezent, muss man jetzt dazu sagen. Aber die Visitenkarten, er hat wieder ein anderes L. Und die Einladung hat, also ich habe irgendwie so 18, 19 Ls. Im ersten Moment selbe L, selbe Form. Ja. Ja. Und das L in sich hat natürlich...
verschiedene Ausprägungen.
Genau, genau.
Ja.
Und dann war es schon so weit zu sagen, es gibt ein L-Bettenrestaurant in Chicago, es gibt ein L-Gasthausartig in DC, es gibt ein El Club Restaurant, also das war schon mal der Plan, ne? weil natürlich immer wieder milliardenschwere Jungs geangelt haben, ey Mario, wir wollen einen Laden mit dir machen.
Ja.
So, und das hat's irgendwie nie, das sollte irgendwie nie sein, weil irgendwie meine innere Stimme mir immer gesagt hat, mach mal das alleine, finde Ruhe drin und einer der Anthony Lanier, den habe ich gesagt, er ist natürlich so hergegangen, ja, Mari, versteh dir, du hast deine Doktoren hier, du hast deine Struktur hier, dies, jenes, ne? Und ich bin ja kein finanziell großer im Sinne zu sagen, ja, jetzt fliegt er mal mein Office mit mir und jetzt machen wir einen auf Philipp Stark und dies und jenes, weil das Geld verdient man doch hier nicht. Ne? Also du musst schon in Paris, London sein. Und und habe halt einfach gesagt, scheiße, ich muss das hier jetzt und machen. Ja. Und dass da nicht immer auf der Jägerliste bist, dass du gejagt wirst oder so. Also,
ja.
Na, und das hat sich dann so ergeben, und je älter ich wurde, war mir halt auch bewusst, jetzt hier am Montagnachmittag mit dem Lukas einen Podcast zu machen.
Hat ja auch was, oder?
Hat auch was, ohne dass der klopft und der nervt und und dieser ist. Ja. Na, es ist, den Weg habe ich eingeschlagen, und ich probiere einfach dieses Baby einfach weiter zu streicheln, die Leute das zu geben, was sie brauchen, und dann Spaß haben. Du, ja. Du, keine Ahnung, ne? Ich meine, du bist die meisten guten Restaurateure oder Geschäftsleute, die haben mit 50 durchgestartet. Ne?
Ja.
Ist jetzt nicht meine Intention, aber
glaub, aber wer weiß.
Wer weiß.
Aber Boulet und auch die ganzen vielen großen New Yorker Restaurateurs, die sind ja, gehören auf jeden Fall nicht zu den Jüngsten und machen halt trotzdem, ich meine, Boulet hat jetzt auch vor, weiß ich nicht, 1,5 Jahren da sein Lyoner Bistro aufgemacht in New York. Man darf trotzdem noch ein bisschen gespannt sein. Und
die Frauen werden zu jung, die Frauen werden zu jung, die Partner werden zu gierig. Passieren viele Sachen im Leben.
Ja, das sind doch schöne und ich würde sagen, sehr optimistische Abschlussworte für unseren Podcast. Lieber Mario, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich, dass du dir in deinem sehr, sehr küchenlastigen Alltag, den du so sehr liebst, doch die Zeit genommen hast, um ein bisschen mit uns eine Reise ein bisschen zurück in die Vergangenheit zu machen und uns ein bisschen zu erklären, was so deine Ansätze und auch deine Welt sind.
Ach, Lukas, danke. Grüße nach Steiermark.
Und Prost noch, gell? Du trinkst einen
Wein. Der Wein ist leer. Der Wein ist leer. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt muss ich aufs Klo gehen und muss eine neue Flaschen aufmachen.
Siehst, das ist ein schöner Montagnachmittag, wenn du jetzt die ganze Zeit durch die Welt düsen müsstest in deinem Privatchat, hättest du da nichts davon, oder?
Genau so ist es.
So ist es. Gut. Bussi. Mario, vielen lieben Dank. Bis bald. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei der nächsten Rolling Pin Podcast Folge, meine Lieben.